Bedrückende Szenen und Perspektiven, dargestellt von unserer neuen Jugendtheatergruppe, die heute Premiere hatte. Ich denke, das war ein starkes Stück, sicher auch nicht einfach zu spielen. Herzlichen Dank. Mal in die Rollen reinzuschlüpfen eines Terroristen oder einer Frau, die ihren Mann verliert bei diesem Anschlag, oder einem, der auf einmal nicht weiß, wo er bleiben soll mit seinem Job, wo er Karriere gemacht hat, Zukunft vor sich hat. Wer in diesen Tagen die Zeitung gelesen hat, der wird zumindest, was die Presse betrifft, festgestellt haben, dass diskutiert wird, ob dieser Tag wirklich die Welt verändert hat. Es gibt Kommentatoren, die das bestreiten. Die sagen, man kann nicht sagen, dass der 11. September 2001 die Welt verändert hat. Ich bin anderer Meinung. Es gab knapp 3000 Tote damals, aber es gibt viel mehr Angehörige, die betroffen sind. Und ich denke, dass auch jeder von uns in den letzten 10 Jahren in Situationen gelangt ist und auch täglich gelangt, die damit in Verbindung stehen. Dazu gleich mehr. Hier haben wir nochmal eine Szene von damals. Übrigens ist das, was dort geschah am 11. September 2001, die erste Katastrophe, die weltweit live verfolgt wurde in der Mediengeschichte. Ich denke, dass jeder von uns auch wissen wird, wie ich das vorhin sagte, wo haben uns diese Bilder erreicht. Bei mir war es beim IKEA, beim Einkaufen. Ich kam aus der Kasse raus und sah auf den großen Videowänden diese Szenen und dachte, es ist Werbung für einen Horrorfilm und es ist nicht mein Film. Ich habe meine Sachen eingeladen ins Auto, bin nach Hause gefahren, habe Autoradio gehört und dann kamen diese Nachrichten im Radio. Ich war nicht mehr in der Lage, das Auto zu steuern. Ich bin bei der nächsten Gelegenheit rechts rangefahren und habe geweint. So hat mich das berührt. Eine Chronologie der Anschläge. Uns hier in Europa haben diese Nachrichten am Nachmittag erreicht. Ortszeit war 8.46 Uhr morgens, wo der erste Flug in den Nordturm des World Trade Center einschlägt. Dann das zweite Flugzeug um 9.03 Uhr in den Südturm. 9.37 Uhr ein Flugzeug in das Pentagon stürzt. Kurz vor 10 stürzt der Südturm ein. Nächstes Flugzeug stürzt ab kurz nach 10 bei Pittsburgh. Kurz vor 10:30 stürzt der Nordturm ein. Und auch um 17.20 Uhr am Ende eines Tages stürzt ein weiterer Teil des World Trade Centers ein. Bilder des Schreckens, die man nicht vergisst und die auch immer wieder in Erinnerung gerufen werden. Die folgenden Ereignisse spüren wir bis heute. Den sogenannten Krieg gegen den Terror. Ich weiß nicht, wie man so etwas formulieren kann, als ob Krieg kein Terror ist. Krieg gegen den Terror. George Bush wird dort, das ist eine Szene aus seiner Rede vor dem Kongress und unten Szenen aus dem Irak, aus Bagdad. Krieg gegen den Terror mit massiver Einschränkung der Menschenrechte in den letzten 10 Jahren. Zahlreiche neue Kriege. Irak und Afghanistan und kein Ende abzusehen, auch wenn die Truppen abgezogen werden, was kommt danach? Wir spüren es hier täglich durch die Vorratsdatenspeicherung, die wir inzwischen im August auch mit unserer Telefonrechnung bezahlen dürfen, mit 15 Euro pro Jahr. Der E-Mail-Verkehr, der überwacht wird, wo man weiß, wer wem E-Mail schickt, auch wenn die Inhalte angeblich nicht damit übermittelt werden. Wenn ich mit jemandem telefoniere, wird das auch registriert und monatelang festgehalten. Nicht der Inhalt des Gesprächs angeblich, aber diese Verbindungsdaten. Es gibt massive Reisebeschränkungen. Mich berührt es, wenn ich dann meinen Koffer aufmachen muss oder meinen Computer einschalten muss und kontrolliert werde oder eine Ikone dabei habe, die dann auf Sprengstoff untersucht wird und ich ein potenzieller Attentäter sein könnte. Das sind Szenen aus dem Alltag. Und ich denke, die Welt ist nach dem 11. September 2001 anders geworden. Welcher Predigttext ist an solchen Tag eigentlich passend? Gelingt es uns hier miteinander und auch weltweit einen Gottesdienst zu feiern, im Namen Gottes, der Ohnmächtigen Kraft gibt, im Namen Jesu, der die Elenden aufrichtet und im Namen des Heiligen Geistes, der uns zum Frieden ermutigt? Wie kann das gehen? Ich möchte den Predigttext lesen, wir können hier auch gleich mitlesen, aus Jesaja 29, die Verse 17 bis 24. Nach der Hoffnung für alle. Bald schon wird das wilde Bergland des Libanon in einen üppigen Obstgarten verwandelt, dicht bewachsen wie ein Wald. Dann werden sogar Taube hören, was aus der Buchrolle vorgelesen wird, und die Blinden kommen aus ihrer Dunkelheit hervor und können sehen. Wer niedergeschlagen war, freut sich wieder, weil der Herr selbst der Grund seiner Freude ist. Und die ärmsten Menschen brechen in Jubel aus über den heiligen Gott Israels. Dann ist es aus mit den Tyrannen, und die frechen Lästermäuler gehen zugrunde. Ausgerottet werden alle, die nur darauf aus sind, das Recht zu verdrehen, die andere auf bloße Anklage hin verurteilen, die dem Richter Fallen stellen, der ein gerechtes Urteil sprechen will, und die Unschuldige um ihr Recht bringen. Darum sagt der Herr, der schon Abraham erlöst hat, zu den Nachkommen Jakobs: Die Israeliten sollen nicht länger bloßgestellt werden, nie mehr müssen sie sich schämen. Denn wenn alle Nachkommen Jakobs meine Taten sehen, die ich unter ihnen vollbringe, dann werden sie meinen heiligen Namen ehren. Ja, in Ehrfurcht werden sie mir begegnen, dem Gott Israels, der schon der heilige Gott Jakobs war. Alle, die verwirrt waren, kommen wieder zur Einsicht, und Widerspenstige lassen sich belehren. Diese Vision des Propheten Jesaja macht deutlich, so wird das Reich Gottes konkret, auf Hoffnung hin. Und so erfüllt sich für Gedemütigte und Arme die Hoffnung, und so wird Gottes Herrschaft aufgerichtet. Bloß wie viel sieht man davon? Und dennoch, diese Worte der Bibel, wenn man sie im Rückblick auf 9/11, auf den 11. September 2001 liest, dann sind es Worte der Bibel, die ein Gegenbild zeichnen zu dem, was vor 10 Jahren geschehen ist. Ein Gegenbild zu den einstürzenden Türmen des World Trade Centers in New York. Auf der einen Seite fanatische Terroristen, die ein Bild des Schreckens produzieren, was bewusst global, weltweit wahrgenommen werden soll. Ein Bild der Zerstörung, das eingebrannt wird in die Menschen und in die Gedächtnisse von uns. Auf der anderen Seite der Prophet Jesaja, der das Bild einer verwandelten Landschaft zeichnet, einer Landschaft, die sich verwandelt zum Guten, die wächst und gedeiht und auch auf veränderte soziale Beziehungen hinweist. Ein ganz anderes Bild als das Bild, was die Terroristen in uns prägen wollen. Jesaja 29 ermöglicht einen Blickwechsel. Ein Blickwechsel im Blick auf die schrecklichen Ereignisse vor 10 Jahren und hinsichtlich einer Zukunft, die von Gottes Herrschaft gekennzeichnet wird. Diese Worte sind uralt, und seitdem hat es immer wieder Kriege gegeben, und doch die Hoffnung auf Gott, die Sendung seines Sohnes Jesu Christi, ist genauso eine Tatsache wie die Kriege, die wir erlebt haben und erleben werden. Zumindest medial. Ich gehöre ja nicht zu der Generation, die einen Krieg erlebt hat. Aber vielleicht ist das, was wir in unserer Gesellschaft erleben, eine andere Art von Krieg. Propheten waren Politiker ihrer Zeit. Sie sprachen in ihre Gegenwart hinein, um die Zukunft für das Reich Gottes zu bahnen. Und dann entstehen blühende Landschaften im guten Sinne. Wie würde Jesaja eigentlich heute sprechen? Was würde Jesaja heute sagen? Wie könnte er die Opfer und die Täter in den letzten Jahren in den Blick bekommen? Ich möchte dazu diesen Text einmal in einer Übertragung lesen. Wie wäre es, wenn Jesaja heute spricht, angesichts der Ereignisse vor 10 Jahren? Vielleicht könnte er sagen: Es kann nicht mehr lange dauern, da werden die Menschen sich nicht mehr bedroht fühlen, wenn sie in Hochhäusern arbeiten, in U-Bahnen oder Flugzeuge steigen. Sie werden sicher leben. Die großen Städte werden zu Orten der Begegnung und der Verständigung. Keiner und keine wird ausgegrenzt und an den Rand gedrängt. Die Tauben werden Gottes Weisung zum Leben hören, und die Blinden, deren Augen von Hass und Rache verdunkelt sind, werden endlich sehen. Die Armen werden sich freuen, weil Gott ihnen zum Recht verhilft und auch für die ärmsten Länder wie Afghanistan oder Pakistan endlich eine hoffnungsvolle soziale Zukunft sichtbar wird. Der Aberglaube der militärischen Lösungen des Terrors wird zu Ende sein. Wie die orientalischen Despoten in der arabischen Welt werden auch die anderen Diktatoren verschwinden. Die Medien werden über erfolgreiche Friedensinitiativen berichten, statt über die Opfer von Selbstmordanschlägen mit ihren zahllosen Opfern. Die politischen und sozialen Ursachen des Terrorismus, also Armut, das Gefühl religiöser und kultureller Unterlegenheit und die Aussichtslosigkeit vieler junger Menschen, verlieren dann ihre Wirksamkeit, weil sie gezielt beseitigt werden. Die Folter, die jedem Verständnis des Rechtsstaats widerspricht, wird es nicht mehr geben. Gefängnisse wie Guantanamo und Abu Ghraib werden endgültig der Vergangenheit angehören, weil sie das Recht, das auch dem Rechtsverletzer gilt, verhöhnen. Profit- und Machtinteressen, die das Recht beugen, werden in ihre Schranken gewiesen. Die Welt wird sich an den Weisungen Gottes ausrichten, weil sie erkennt, dass es nur auf diesem Weg Leben und Hoffnung gibt. Sie muss nicht mehr erbleichen und sich schämen, wenn sie die täglichen Schreckensmeldungen von Krieg, Gewalt, Hunger und Entrechtung hört. Als gute Schöpfung wird geschehen, was beschädigt und verletzt, zerstört und verwahrlost wurde. Die verwirrten Geister, die meinten, sie könnten eindeutig zwischen Gut und Böse unterscheiden und von der Achse des Bösen sprachen, werden einsehen, dass dies eine schreckliche Anmaßung mit verheerenden Folgen für eine friedliche Entwicklung war. Und die Besserwisser, die Rechthaber und Dauernörgler werden zur Vernunft kommen. Das heißt, sie werden statt bloß zu kritisieren, nach Zielen fragen, die erreichbar sind und die Lage der Armen und Rechtlosen tatsächlich verbessern. Gott selbst weist sie auf diesen Weg. Wer prophetische Visionen ernst nimmt, verändert seinen Blick. Im Blick auf Gottes Reich, seine Verheißungen, die für die Armen und die Gedemütigten gelten, die dann zum Recht kommen, und auch im Blick auf die Hoffnung auf Umbruch und Wende. Die Betroffenheit damals vor 10 Jahren machte vor keinen religiösen Grenzen Halt. Ich erinnere mich gut, der Anschlag passierte an einem Dienstag und nur wenige Tage später hatten wir in der Gemeinde, in der ich damals war, die offene Jugendarbeit. 40 junge Leute, davon 20 Muslime, die jede Woche dorthin kamen am Freitagabend. Die Muslime waren genauso geschockt wie die Christen, weil sie mit den Ereignissen, die da passiert war, nicht umgehen konnten. Was haben wir damals gemacht? Wir haben gesagt, als Christen, wir beten in unserer Verzweiflung und Not. Die Muslime haben gesagt, wir möchten auch, dass ihr für uns betet. Wir haben gesagt, gut, lasst uns das notieren, wofür wir beten, und das an eine große Pinnwand heften. Das haben Christen und Muslime gemeinsam getan. Und wir als Christen haben gebetet, angesichts der schrecklichen Ereignisse, haben erlebt, dass die Muslime genauso betroffen, der Boden zerstört waren über die Ereignisse, die sich da abgespielt haben. Was in den Monaten später kam, da gab es Fanatiker von allen Seiten. Da haben Christen gesagt, das geschieht Recht, das ist Gericht Gottes. Die Muslime haben auch, die Fanatiker haben gesagt, ja, hier hat Allah sein Gesicht gezeigt und seine Macht demonstriert gegen den dekadenten Westen. Und unsere Aufgabe damals, so wie auch unsere Aufgabe heute ist es, das nicht zuzulassen, sondern als Botschafter Christi in Erscheinung zu treten, der genau das nicht will, der keinen Menschen und keine Religion verachtet. Wer meint, er kann selber Gott spielen, um Gottes Gerechtigkeit und sein Reich zu erzwingen, egal welcher religiösen Couleur, wird zum Opfer seiner eigenen Taten. Terroristen damals wie heute. Und die Rachedurstigen, die das Recht außer Kraft setzen, die Folter zulassen und mit vorgetäuschten Gründen Krieg führen, erleiden am Ende die Folgen ihrer eigenen Taten. Diese Allianz gegen die sogenannte Achse des Bösen. Die Folgen spüren wir weltweit. Auch die USA. Hochverschuldete Staatsfinanzen, die USA ist pleite, sagen Amerikaner selbst, die aus Wohlstandsgebieten kommen, mit denen ich vor 2 Monaten noch gesprochen habe. Die Arbeitslosigkeit dort statistisch bei 9%, real bei über 20%. Folgen des Terrors und auch des Krieges gegen den Terror. Unzählige getötete Zivilisten,
Bürgerkrieg im Irak und in Afghanistan, traumatisierte Soldaten, zahllose Kriegsflüchtlinge bis nach Österreich, wenn die Afghanen hierher kommen, in die Flüchtlingslager. Wir haben letzten Sonntag gehört, dass auch sie durch Gottes Wort erreicht werden übrigens. Und kein Ende des Terrors, trotz Kontrollen und Überwachung. Der Krieg gegen den Terrorismus ist militärisch nicht zu gewinnen. Vielleicht braucht es deswegen diesen Blickwechsel, zu dem Jesaja herausfordert. Ein Einsatz für Menschenrechte und soziale Gerechtigkeit. Und ein Kampf gegen Armut und Demütigung. Gott spricht ja eine Verheißung aus. Ausgerottet werden alle, die nur darauf aus sind, das Recht zu verdrehen. Das gilt für alle Menschen, die im Namen Gottes oder auch im Namen Allahs handeln. Die Unschuldigen um ihr Recht bringen, das Recht zum Leben und zur Freiheit im Alltag eingeschlossen. Und die andere Verheißung Gottes, die Ärmsten brechen in Jubel aus über den heiligen Gott Israels. Weil Gott aus mancher Wildnis und manchem Chaos einen üppigen Obstgarten macht und Armut in Fülle und Demütigung in Hochachtung verwandelt. Aber wie geht das? Wie kann Gottes Reich nach 9/11, nach dem 11. September 2001 Gestalt gewinnen? Wie geht das? Jesaja schreibt am Ende seiner prophetischen Aussagen, alle, die verwirrt waren, kommen wieder zur Einsicht und Widerspenstige lassen sich belehren. Das eine ist sicherlich, was wir tun können, das Gebet um eine bessere Welt. Wenn wir beten, dein Reich komme und dein Wille geschehe, im Himmel wie auch auf Erden, und das bei uns selbst anfängt. Und in unserer Nachbarschaft, unseren Beziehungen, innerhalb, außerhalb der Gemeinde, wo wir arbeiten, wo wir leben. Das andere ist, Raum zu schaffen für Einsicht und Vernunft. Interessant, dass Jesaja das nicht ausblendet. Raum geben zum Beispiel für Flüchtlinge aus Afghanistan, für die Bibel, fürs Evangelium. Wer nur auf die Terrorgefahr blickt, bei dem gehen Vernunft und Einsicht verloren. Und Lebensweisheit und auch politische Klugheit gehen dann verloren mit den Folgen, die wir bis heute erleben. Wer sich aber zu Gott hinwendet und zu seiner Lebensweisung, der erlebt, wie Gott selbst Verhältnisse verändert und uns dazu gebraucht. Wenn Taube hören, dass Christus unter uns ist. Ich habe das gemerkt im Gespräch mit jungen Muslimen, die eine Kirche renoviert haben, mit denen ich dann täglich zu tun hatte. Manche haben diese Kirche nicht betreten, weil das ist ja christliches Areal. Andere kamen mit ihrem Glauben und entdeckten Christus. Spannend, wenn Muslime auf einmal darauf aufmerksam werden. Wenn Taube hören und merken, Christus ist unter uns. Oder wenn Blinde sehen, also Christus schauen und wir auch auf Christus schauen. Was fesselt unseren Blick? Diese Szenen, die wir in diesen Tagen sehen, die sich immer wiederholen? Oder dürfen wir auf Christus schauen, den Herrn und Erlöser dieser Welt? Vielleicht wird an dieser Stelle die Frage von Johannes, dem Täufer, an die Jünger Jesu, ob Jesus der Messias ist oder sie noch warten sollen, beantwortet. Blinde sehen, Taube hören und den Armen wird das Evangelium verkündigt. Wenn wir hören auf das, was Gott will, auf sein Wort hören und sehen, wie Gott handelt und auch Menschen verändert, dass wir das nicht vergessen angesichts der Bilder, die so dominant sind und uns fesseln wollen. Dazu gehört, dass wir auch diese Welt verwandeln und aktiv mitgestalten, dass Gottes Wort gehört wird und dass Christus sichtbar wird. Ich glaube, wir haben da viele Möglichkeiten, auch im Rahmen dieser Gemeinde und in diesem Stadtteil, wie wir Menschen erreichen mit der guten Nachricht von Jesus Christus in Wort und Tat. Da haben wir viele Möglichkeiten, die zu nutzen. Das wünsche ich mir sehr. Denn als Christen sind wir Botschafter an Christi Stadt, die in seinem Auftrag verkünden, lasst euch versöhnen mit Gott. Fängt bei uns selber an, wo wir versöhnt leben mit Gott und miteinander und manchen kleinen Krieg auch beenden. Und wo wir im Namen Gottes handeln, ohne Schrecken und Not zu verbreiten. Und es setzt sich fort in dieser Welt, in der Versöhnung Gottes für alle Menschen. Das schließt übrigens Terroristen und auch ihre Bekämpfer ein, wenn Verwirrte zur Einsicht kommen und Widerspenstige sich belehren lassen. So vermeiden wir es, zu dem Übel zu werden, was wir beklagen. Damals, anlässlich eines Trauergottesdienstes, unmittelbar nach dem 11. September 2001 in New York kamen Vertreter verschiedenster Religionen, nicht nur der christlichen Religionen, zusammen. Einer der Geistlichen sagte damals, wir sollen es vermeiden, zu dem Übel zu werden, was wir beklagen. Ich möchte schließen dem Zitat einer amerikanischen Kongressabgeordneten. Im US-Kongress war es eine Frau, die Republikanerin übrigens, Barbara Lee aus Kalifornien, die als einziges Mitglied des Kongresses damals gegen Präsident Bushs Resolution zum Einsatz von Gewalt stimmte. Dieses Zitat stammt aus ihrer Rede vor dem US-Repräsentantenhaus am 14. September 2001, drei Tage nach diesen Ereignissen. Sie hat damals gesagt, in deutscher Übersetzung, dieser unaussprechliche Angriff auf die Vereinigten Staaten hat mich dazu gebracht, mich auf meinen moralischen Kompass zu verlassen, mein Gewissen und meinen Gott, um Orientierung zu finden. Der 11. September hat die Welt verändert. Unsere tiefsten Ängste verfolgen uns jetzt. Und doch bin ich überzeugt, dass militärische Aktionen nicht in der Lage sind, weitere Akte internationalen Terrorismus gegen die Vereinigten Staaten zu verhindern. Wir dürfen nicht zu schnell urteilen. Zu viele unschuldige Menschen sind schon gestorben. Wenn wir möglichst schnell einen Gegenangriff starten, riskieren wir zu sehr, dass Frauen und Kinder und andere Nichtkombattanten im Kreuzfeuer getötet werden. Wir dürfen auch nicht zulassen, dass unser gerechtfertigter Zorn über diese unglaublichen Taten feiger Mörder, Vorurteile gegenüber arabischen Amerikanern, Muslimen, Südostasiaten oder allen anderen Menschen wegen ihrer Rasse, Religion oder ethnischen Zugehörigkeit anstachelt. Schließlich müssen wir vorsichtig sein, uns auf einen zeitlich unbegrenzten Krieg ohne Beendigungsstrategie und begrenztes Ziel einzulassen. Wir dürfen die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen. Ich habe mir über diese Abstimmung den Kopf zermartert. Aber während des äußerst traurigen und doch schönen Gedenkgottesdienstes heute in der Nationalen Kathedrale habe ich Klarheit gefunden. Ein Mitglied des Klerus formuliert es eindrucksvoll. Lasst uns bei unserem Handeln nicht zu dem Übel werden, das wir beklagen. Soweit das Zitat dieser Abgeordneten. Ich glaube, unsere Aufgabe ist und bleibt es, Botschafter der Versöhnung, Botschafter Christi zu sein. Und all dem, was sich vielleicht nicht Krieg nennt, aber sich gegen andere wendet, an Radikalismus, an Gedankengut, das andere Menschen verachtet, Blick auf Wahlen und Populismus, auch eine Absage zu erteilen. Sagen, das wollen wir nicht. Das können wir in Jesu Namen nicht tun. Stattdessen uns bemühen, immer wieder Botschafter der Versöhnung zu sein. Mitzutrauern mit den Trauernden, aber auch das Gute zu sehen, wo Gott Welt verändert, darüber zu staunen und Gott zu danken. Im 1. Petrusbrief heißt es, und damit möchte ich schließen, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung, durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Auch das ist ein Gegenbild zum 11. September damals. Wir sind Botschafter des lebendigen, auferstandenen Christus, Botschafter des Lebens, Botschafter an Christi Stadt. Amen.